Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Denkanstoßen Oldenburg, der Podcast über Sport und fairen Handel vom Fanprojekt der Stadt Oldenburg und von Oldenburg handelt fair. Ja, schön, dass ihr noch dabei seid. Letztes Mal haben wir uns ja mit Fußbällen beschäftigt. Heute haben wir nochmal ein neues Thema dazu, das erzählen wir euch gleich. Vorher wollen wir uns nochmal kurz einmal vorstellen, damit ihr wieder wisst, wer wir sind. Ich bin Greta vom Fanprojekt.
Ich bin Nils vom Fanprojekt.
Ich bin Janika von Oldenburg handelt fair.
Und ich bin Janan von Oldenburg handelt fair.
Genau, ich habe das hier eben schon angedeutet, dass wir heute wieder ein neues Thema behandeln werden.
Hört, hört, aufgepasst.
Und zwar geht es heute um Bekleidung und Schuhe. Ja.
Spannendes Thema auf jeden Fall. Da gibt es ganz viele Fragen, denke ich mal, wenn man das Thema hört in den Köpfen von euch und von uns. Ich glaube, die allererste und spannendste Frage ist einfach mal, wo wird der ganze Kram denn hergestellt?
Ja, das ist auch schon eine ziemlich komplizierte Frage. Natürlich gibt es viele Standorte. Die Kleider produzieren, lange war Deutschland auch ein Textilstandort. Das wurde ausgelagert, ähnlich wie beim Thema Bälle. Man produziert da, wo es am günstigsten ist und momentan, und wo die Qualität halt gut ist. Und das sind vielleicht die Stichworte Qualität und Preis oder ja, die dafür sorgen, dass unter anderem dafür sorgen, dass China, die meiste Kleidung im Jahr 2018 kam nach Deutschland aus China, auf dem zweiten Platz Bangladesch, eines der klassischen Billiglohnländer, Türkei, Italien, Indien, Kambodscha, so gibt es die Tabelle her.
Jo, da muss ich einmal einhaken. Ich habe gerade mal in meine Sportjacke reingeguckt, die ich anhabe. Und da muss ich sagen, ich bin auf Platz 1 vertreten. Meine Jacke kommt aus China. Nehmt es mir nicht übel, aber ich erfülle die Quote.
Ja, genau. Und zum Thema Sportschuhe, weil das auch anklang oder auch wir auch eigentlich behandeln wollen, es gibt keine fairen Sportschuhe in dem Sinne, wir haben, oder wenn man guckt in den Bereich Sneaker, Sportschuhe sind ja auch ein Accessoire oder ein Alltagsgegenstand geworden und bei Sneakern findet man fair produzierte Alternativen, aber eben im reinen Sportschuhbereich noch nicht.
Also nichts 100% faires, ne? Es gibt dann immer die besseren und die, die ganz grottig sind.
Reine Sportschuhe sind dann spezielle, spezielle Schuhe zum Laufen oder zum Fußballschuhe, Basketballschuhe, genau, ne? Speziell für die Sportarten ausgerichtet dann.
Ja. Okay. Vielleicht auch noch eine Ergänzung zu Chanans Hinweis vorhin, die Importe, das sind allgemein Bekleidungsstücke, also nicht speziell Sportbekleidung, da haben wir jetzt keine separate Aufschlüsselung gefunden für.
Okay.
Das ist ein guter, ein wichtiger Hinweis auf jeden Fall, dass man das differenziert ein bisschen auf jeden Fall. Herstellungsort ist ja das eine, aber welche Bedingungen beim Ball allgemein, in der letzten Folge hatten wir das ja auch so mit den Arbeitsbedingungen, worauf ist da zu achten? Auch gerade, wenn man in der EU da mal liest, made in Portugal oder Italy, gibt es da Unterschiede?
Also du meinst jetzt, ob es besser wäre zum Beispiel, wenn man ein Trikot made in Italy hat?
Ja, genau, richtig.
Produktion in der EU. Das ist häufig ja so ein Trugschluss, wenn man denkt, made in, alles gut. Problem ist, dass das made in im Zweifel sich nicht auf die gesamte Lieferkette bezieht. Ne? Also so ein Kleidungsstück hat tatsächlich, anders als der Ball, wie wir letztes Mal gelernt haben, schon relativ viele Stationen hinter sich. Sei es vom Baumwollanbau in Indien oder Waschen in der Türkei, Färben in den Philippinen, bis es dann irgendwann mal in Deutschland auf der Ladentheke liegt. Das Made in kann sich im Zweifel dann eben nicht auf die erste Produktionsstätte sozusagen beziehen, sondern auf eine der letzten, also wo das Label eingenäht wurde, um es ganz dumm zu sagen.
Also kann mein T-Shirt quasi in China zu 99% produziert worden sein.
Oder noch weniger,
Oder noch weniger und dann macht es in der letzten Station halt in Italien, hast du gerade gesagt, zum Beispiel. Und dann wird da einfach mal Made in Italy reingenäht.
Genau. Ja, es gibt tatsächlich auch, es gibt einige Organisationen, die wirklich genau hingucken, mit lokalen Partnern arbeiten und da gibt es Studien, Bulgarien, Rumänien, also die Billiglohnländer Europas sozusagen, wo einfach Menschen zu unwürdigen Arbeitsbedingungen arbeiten und es ist aber Europa.
Ja. Das wäre nochmal ein anderes Ding, ne? Wenn tatsächlich hier auch produziert wird und nicht nur das Label eingenäht wird, dass hier mitunter auch nicht alles so grün ist, wie man denkt. Also auch in Europa sind Arbeitsbedingungen nicht so toll.
Häufig das Klischee auf jeden Fall.
Genau.
Würdet ihr denn sagen, dass es auch positive Hersteller gibt?
Ja, der Markt wächst. Also im Bereich Bekleidung, da es schon so lange einen größeren Druck aus der Zivilgesellschaft gibt, von organisierter Zivilgesellschaft, hat sich wirklich einiges verändert. Es würde jetzt so weit führen, im Podcast alles oder in der Zeit, die wir uns gesetzt haben, alles zu erörtern. Aber vielleicht ein Stichwort wäre der grüne Knopf, der im letzten Jahr inventiert wurde von dem Entwicklungsminister oder sogenannten dem Minister des Bundesministeriums für Entwicklungszusammenarbeit, der soll ein einheitliches Siegel werden, das alle nutzen können, die unter bestimmten Kriterien im Bereich fair und ökologisch Kleidung produzieren.
Ja.
Also merke ich mir, grüner Knopf ist erstmal ein gutes Kriterium, dass ich was Gutes tue und fairen Handel und damit unterstütze und auch eine faire
genau,
Produktion.
Genau, neben einigen weiteren Siegeln, die es noch gibt.
Ja. Ja, dann genau, wenn es nämlich speziell um Sportbekleidung geht, es ist ein bisschen tiefer eingestiegen, aber häufig ist es ja so, dass Sportbekleidung nicht unbedingt aus Baumwolle produziert wird. Ne? Das ist häufig irgendwelche Mischgewebe, Plastikanteile,
Synthetik.
Ja, genau,
mit der Schweiß
und so weiter.
Dann, ne, besser
genau.
Verdunsten kann.
Was auch Sinn macht beim Sport. Bei Baumwolle, da ist es relativ einfach, möchte ich mal sagen, auch faire Baumwolle zu bekommen. Also die kann wirklich auch ein gutes Siegel tragen. Bei diesen Mischgeweben ist das eben schwieriger. Ein Tipp unsererseits noch, worauf man da achten kann, wäre etwa die Fairwear Foundation. Das ist eine Multi-Stakeholder-Initiative, in der viele bekannte auch Outdoor-Hersteller, Sportartikelhersteller Mitglied sind. Die werden eben als Unternehmen angeschaut. Also nicht unbedingt die Inhalte der Produkte, die sie verkaufen, sondern als Unternehmen, was die eben dafür tun, dass die Arbeitsbedingungen ihren Lieferketten besser sind. Also das wäre so ein Tipp, nach dem man auch noch ausschauen könnte, neben dem grünen Knopf, wie Can dann auch gerade schon meinte. Ja.
Das heißt, man hat schon die Wahl und man kann sich schon fair kleiden, kurz gesagt.
Ja, fair kleiden ist, würde ich sagen, überhaupt
sehr
kein
gut,
Problem.
Ja.
Fair Sport machen ist dann mit Herausforderungen verbunden und wieder der Punkt, je mehr wir nachfragen und je mehr Vereine, wir kommen dazu, noch sagen, wir wollen eine Charge, faire Trikots, wo kriegen wir die denn jetzt? Ne, desto mehr wird sich umstellen.
Ja, genau.
Es bedarf da ein bisschen Aufwand, denke ich mal auch. Ne?
Ja,
also,
ja. Die Pionierarbeit ist immer die anstrengendste und irgendwann springen alle drauf tatsächlich. Ja. Ne, wenn es einfach gar nur die Option gibt, einen Fernball zu kaufen, jetzt den oder den, dann muss man nur noch auswählen. Aber die Fernbälle in die Regale zu kriegen, auf die Spielplätze, die faire Kleidung in den Kleiderschrank, an den Körper.
Genau. Seid Pioniere da draußen.
Seid Pioniere, ja. Genau.
Wir hatten eben schon über das Klischee gesprochen, dass die Arbeitsbedingungen in der EU fairer sind. Dann wollte ich mal ein anderes Klischee ansprechen, nämlich dass teurere Kleidung auch bessere Herstellungsbedingungen und faireren Handel bedeutet. Stimmt das denn?
Nee, das stimmt leider nicht. Also es gibt in den Produktionsreihen, die für Hugo Boss beispielsweise oder andere teure Marken oder bekanntlich teure Marken produzieren und daneben wird für die Textildiscounter produziert. Also das ist leider nicht so, dass man, wenn man mehr Geld ausgibt, auch bessere Arbeitsbedingungen unterstützt. Das hat sich gezeigt, Rana Plaza 2013, großes Gebäude ist eingestürzt und wer da produziert hat, war von teures Produkt bis hin zu ganz billigen Einmal-Use-T-Shirts.
Okay, also das ist zu einfach.
Ja, das ist zu einfach.
Ja, man zahlt halt häufig die Marke. Einfach.
Aber andersrum gilt auch nicht das Klischee, dass faire Mode immer teurer ist. Natürlich ist sie teurer, als wenn ich in die einschlägigen Fast-Fashion-Geschäfte gehe. Aber wenn ich das vergleiche mit anderen Markenartikeln, dann kann ich mir öfter auch faire Kleidung minimal günstiger. Also vom Preis her ist es mindestens die gleiche Kategorie wie wie teure Markenmode.
Preispolitik.
Aber es kommt dann bestimmt auch mehr beim produzierenden Arbeiter an, denke ich mal, bei der Mode, ne?
Genau, das wünscht man sich natürlich, dass das für die zu einem guten Leben reicht. Das ist eine sehr große Herausforderung. Also tatsächlich zu berechnen, was ist ein existenzsichernder Lohn in der einen Region, das unterscheidet sich ja auch hier, wenn ich in München wohne, brauche ich ein anderes Gehalt, um was mieten zu können, als wenn ich irgendwo dann weiter auf dem Land wohne. Und so ist es von Region zu Region auch schwer, ein existenzsicherndes Gehalt festzusetzen. Aber die Bestrebungen sind da und es wird immer genau hingeguckt, wie können wir das verbessern.
Ja. Das ist.
Ja, wir haben euch noch was mitgebracht.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein gutes Stichwort.
Ja, sehr gut.
Ihr könnt es nicht sehen, aber es wurde hier ein bisschen was vorbereitet, was ein bisschen veranschaulicht, wie das Geld, wenn ich etwas kaufe, wohin geht. Was muss ich denn oder um welches Kleidungsstück handelt es sich? wo ihr was vorbereitet habt. Und mögt ihr das einmal ganz kurz für die Hörer beschreiben?
Ja, sehr gerne. Also genau, das ist natürlich immer so ganz gerne gefragt, wie viel kommt eigentlich bei der Näherin an pro Shirt? Und das ist schwierig zu sagen. Es hängt da an verschiedenen Faktoren. Und ihr seht, es sind 6 Kuchenstücke, die unterschiedlich groß sind, die wir mitgebracht haben. Greta, magst du einmal vorlesen, auf welche Kosten verteilt sich eigentlich das Geld, was man für ein beispielsweise Trikot bezahlt?
Mhm. Ich versuche mal, das zu lesen. Also das erste ist Steuern, Herstellerfirma, Geschäft/Online-Shop, Marketing und Vertrieb, Lizenzgebühren und Herstellung und Transport. Ist das richtig so?
Genau, hast du sehr gut entziffert, meine Klaue. Und wir haben das Beispiel mitgebracht von einem Trikot, was nach der WM 2014 auf den Markt gekommen ist. Das hat 84 Euro im Endpreis gekostet vom einschlägigen großen Sportunternehmer. Und da war das ganz groß in der Kritik, dass das so teuer ist. Und der Entwicklungsminister Gerd Müller, der ja auch Namenspate von einem sehr bekannten deutschen Nationalspieler ist, der hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass das so teuer ist und so wenig bei den Produzentinnen ankommt. Und jetzt genau könnt ihr ja mal ein bisschen so übertragen ins Audio, wie sich das so verteilt.
Da warst du euch erstaunt.
Also ich würde mal sagen, der größte Haufen liegt tatsächlich da beim Geschäft. Tatsächlich, Online-Shop-Geschäft hat den größten Anteil an dem Ganzen.
Ja, auf jeden 44 Fall, mit Abstand.
Mit 44%, genau. Also das sieht man auch visuell sehr gut dargestellt hier. Da geht auf jeden Fall viel, viel hin. Greta, ich kann das nicht ganz sehen. Da oben gibt es so 2 Bereiche, die recht ähnlich sind. Welche sind das?
Das sind die nächst beiden größeren, würde ich sogar sagen. Steuern und Herstellerfirma.
Genau, die Herstellerfirma ist mit 19% am zweitgrößten beteiligt, was die Gelder angeht, und 16% sind ungefähr die Steuern, die sich innerhalb der Produktion ansammeln oder auch in Deutschland dann erhoben werden.
Marketing und Vertrieb ist am geringsten vertreten, wenn ich das richtig sehe.
Ja, würde ich jetzt auch sagen, tatsächlich, dass es echt wenig ist.
5%.
Ah, 5%.
Okay. Und der Rest teilt sich dann halt zwischen Lizenzgebühren und Herstellung und Transport auf. Wobei Herstellung und Transport auch nochmal ein bisschen mehr ist. Das Stück vom Kuchen ist ein ganz bisschen größer.
Genau, das sind 10%. In diesem Rechenbeispiel muss man ganz deutlich dazu sagen, da sind Herstellung und Transport 10%. Und da ist eben die Lohnkosten sind dabei, die Materialien, also der Stoff, der eingekauft werden muss, und der Transport. Also in diesen 10% steckt ziemlich viel, anders als bei einer Lizenzgebühr, die mit 6% berechnet wird, die ja einfach, ich sag mal, nur eine Gebühr ist, wo keine Arbeit hintersteckt in dem Sinne.
Ich glaube, damit ein bisschen Klarheit ist, Jana, magst du nochmal einmal eine ganz schnelle Auflistung von den Prozenten, wie sich das zusammen jetzt macht, Greta? Und ich habe das ein bisschen nicht nach Größe nacheinander gemacht, sondern kreuz und quer. Ich glaube, dann hat der Zuhörer nochmal ein bisschen mehr den Überblick, wie viel von 100% jeweils in die einzelnen Bereiche abgezwackt werden.
Genau, ich mache das ganz schnell. Also das Geschäft / der Onlineshop, da kann bis zu 44% des Geldes, was für ein Trikot bezahlt wird, landen. 19% des Betrags landet bei der Herstellerfirma, also der Marke dann meist, die wir gut kennen, oder die Marken, die wir gut kennen. Die Steuern betragen 16% die Herstellung und der Transport, also die Schritte, die ich beschrieben habe, die sich dahinter verbergen, sind es 10%. Eine Lizenzgebühr an die FIFA ist 6% und Marketing und Vertrieb nochmal einzeln hervorgehoben. Bei so einem Trikot ist natürlich auch spezielles Marketing gefragt. Das beläuft sich auf 5% der Kosten.
Danke dafür. Ich glaube, da hat jetzt mal jeder ein bisschen mehr das zusammen kompakter nochmal auf die Ohren bekommen. Wir sind, würde ich sagen, auch schon wieder mit dem Thema durch. Die Zeit, die fliegt immer dahin förmlich.
Fliegt dahin. Dürfte ich eine Sache noch erwähnen?
Genau. Natürlich.
Weil wir jetzt hier auch anders bei als bei den Bällen in der letzten Folge, wo es ja eigentlich nur ein Siegel gibt, so dass man, nachdem man Ausschau halten könnte. Wir haben jetzt hier schon 2 Label angesprochen, also einmal die Fairway Foundation, einmal den grünen Knopf. Es gibt unglaublich viele Labels da draußen, mag jeder auch aus der eigenen Erfahrung schon wissen. Ein paar gute Quellen, wo man sich da weiter informieren kann, wäre zum Beispiel der Kompass Nachhaltigkeit. Also Link werden wir irgendwo hinpacken, den findet ihr. Dort kann man sich auch verschiedene Labels vergleichen lassen. Also was da jeweils dahinter steckt, wie glaubwürdig die sind, wie hoch deren Standards jeweils sind und so weiter. Also für den, die interessierte HörerIn, der nochmal weiter gucken will, packen wir auf jeden Fall ein bisschen Recherchematerial noch
Das ist ja auch wieder ein sehr guter Hinweis für alle, die im Alltag so ein bisschen mehr Fairness in Bezug auf Klamotten einbringen wollen.
Genau.
Oder sich fairer orientieren wollen in der Hinsicht. Also das ist auf jeden Fall was ich mitnehmen werde. Den Link werden wir auf jeden Fall, je nach Medium, wo wir diese Podcast-Folge veröffentlichen werden, auch noch sichtbar dazu schreiben.
Ich werde es auf jeden Fall gleich, wenn wir durch sind und zu Hause sind, mal meine Sachen durchschicken.
Sehr gut.
Durch das Ding, wollte ich gerade sagen, über die Seite einfach mal nachrecherchieren, was ich da überhaupt anhabe und was da für Unterschiede ich da feststellen kann. Wir sind soweit durch, würde ich sagen. Ich gucke in die Runde und sehe überall ein einvernehmliches Nicken. Wir haben jetzt noch ein kleines Anliegen an euch. Ich habe es eben schon bei mir gemacht. Ich habe an mein Waschetikett geguckt. Wo kommt meine Jacke, die ich gerne anhabe, her? Vielleicht mag der ein oder andere einfach mal bei seinem Lieblingssportoberteil gucken ins Waschetikett. Wo wurde euer T-Shirt oder Top oder was ihr auch immer gerne beim Sport anhabt, hergestellt? Schickt uns das gerne mal zu. Wir würden da gerne mal einen Überblick haben, wie die Verteilung von unseren Zuhörern ist. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet oder uns auf Play drückt. Und ich würde sagen, wir sagen Tschüss.
Adios.
Ciao.
Ciao.